Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
Meine lieben Freunde des gesprochenen Wortes, heute im Real Hope Talk Christian Schommers. Seine Freundin nennen ihn Schommi. Er ist deutscher Journalist, Buchautor, Medienunternehmer und Medienberater. Schommi, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen aus Hamburg. Schöne Grüße.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen. Wir haben es schon ein bisschen versucht. Jetzt haben wir uns. Wie geht es dir?
Mir geht's wunderbar. Es ist ein Montagmorgen, die Sonne scheint in Hamburg und viele Aufgaben liegen diese Woche vor mir. Die versuche ich und werde ich wie immer vernünftig und seriös abarbeiten und hoffe aber, dass ich auch ein paar Stunden wieder auf dem Golfplatz verbringen kann. Denn die Saison hat begonnen im Golfclub Treudelberg. Da sind wir seit neuestem Vizepräsident und Medienvorstand. Oh. Im Ehrenamt, muss ich dazu sagen, im Ehrenamt. Ja, und das Golfen macht viel Spaß. Handicap ist aber noch knapp über 20, also noch Luft nach oben. Wie sieht es bei dir aus, Gregor, an der Baustelle?
Also an Baustelle Golfen muss ich ehrlich sagen, ich habe ja meine Platzreife gemacht, als ich irgendwie vorne noch eine 1 hatte und noch wenig dahinter. Also ich weiß es nicht, irgendwie mit 14. Mein Vater, wie du weißt, hat ja in St. Dionys gelebt, an diesem herrlichen Golfplatz. Wunderbar. Und da habe ich ab und zu so ein bisschen geknödelt, habe auch immer wieder mal gespielt, habe aber ehrlich gesagt nie so dieses Fieber bekommen, was ihr alle so habt oder mein halber Bekanntenkreis. Ich kann mitgehen, meistens spiele ich auch so die ersten 2, 3 Löcher ganz gut, dann baue ich massiv ab. Und ich krieg das Ding weit weg, aber das kurze Spiel, weißt du, womit du ja die Preise machst, damit da bin ich nicht mehr so gut. Ich habe aber trotzdem noch eine Mitgliedschaft und habe seit jeher Handicap 36 und habe es auch nie geschafft, mich da irgendwie runterzuarbeiten.
Ja, es heißt immer long for the show, short for the dough, also für den Dollar. Ja. Das heißt es so auf der PGA-Runde. Also das kurze Spiel ist das Entscheidende. Damit machst du dann die Punkte und kannst auch das eine oder andere Turnier mal gewinnen. Aber man kann nicht alles machen. Ich weiß, du bist ja sehr im Tauchsport aktiv und ja, kostet dir auch alles Zeit, ne?
Du, apropos Tauchsport, ich habe jetzt mal geguckt, du hast ja auch einen Wikipedia-Eintrag. Gefühlt hattest du da eigentlich aber nie mal eine kleine Delle in deinem Lebenslauf. Also du hast irgendwie gefühlt Abitur gemacht, studiert und dann eigentlich nur gearbeitet. Hattest du nie mal irgendwie, also ich war ja wenigstens mal 6 Jahre Tauchlehrer zwischendurch, hab's krachen lassen oder hab irgendwie mir eine schöne Delle in den Lebenslauf gehauen. Die hast du nicht?
Nee, habe ich nicht. Nein, es ging stetig aufwärts. Also auch damit mit der einen oder anderen Kante, die mal zu bewältigen war. Aber ja, liest sich, glaube ich, ganz gut. Also Schritt für Schritt irgendwie mich da dementsprechend weiterentwickelt und größere Brüche oder, was ich ein bisschen bereue, Auslandsaufenthalte sind nicht da. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen nach dem Abitur. Das hatte ich gestern gerade mit meiner Mutter. Also der längste Auslandsaufenthalt war eine 6-wöchige Interrail-Tour nach dem Abitur mit Freunden an Algarve entlang. Das war aber cool. Interrail kennt man vielleicht noch. Da konntest du ein Ticket kaufen, irgendwie, was weiß ich, für 100 Mark und dann durch ganz Europa fahren und zelten und nee, das war schön. Ansonsten tatsächlich viel gearbeitet und hab's aber nicht bereut. Also mir macht Arbeit Spaß.
Das Schöne ist, wegen Auslandsaufenthalt, wenn wir uns treffen, treffen wir uns ab und zu auf dem Flughafen. Du bist dann meistens auf dem Weg in irgendeinen Robinson-Club. Das verbindet uns, die Leidenschaft zum Robinson-Club. Und was übrigens so lustig war, ich musste gerade nochmal überlegen, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile seit 22 Jahren. Weil wir haben uns 2002 in Hamburg kennengelernt und das war, du warst so ein geiler Freak. Du kamst an, hattest irgendwie so eine verwaschene Jeans und hattest die krassesten Cowboy-Tippen an.
Ja.
Die ich seit langem gesehen hatte, weil das war so geil. Vor allen Dingen, weißt du, ich bin ja ein Kind, der, also wir sind ja genau, also erstmal muss man sagen, wir sind ja beide der gleiche Jahrgang, 71, vom Feinsten.
Genau.
Ja. Das heißt, wir hatten ja eigentlich 86, 87 die Cowboy-Stiefel-Zeit hinter uns. Da war ja die Hochzeit. Und dass ich dich 2002 in denselbigen Dingern treffe, Das war sehr, sehr lustig.
Ja, du wirst es nicht glauben, die stehen noch hier im Schrank tatsächlich. Also mit so, das sind so mit so Feuer-Emblemen und so weiter. Also ich habe hohe und ich habe nach wie vor auch noch diese Stiefeletten schwarz, auch Cowboy, logischerweise. Ja. Und die kommen einmal im Jahr zum Einsatz, immer noch beim Schlager-Move in Hamburg. Da hat die Bild-Zeitung den ersten Wagen. Und ich habe die Ehre, als ehemaliger Chefreporter von Bild da immer eingeladen zu sein. Und da ziehe ich natürlich die Schlaghose an, Leder-Schlaghose und die Cowboy-Stiefel drauf. Und dann so ein weißes, schlangenförmiges Hemd aus der Hose heraus. Also das kommt immer noch ganz gut an, muss ich sagen. So schlecht ist das nicht.
Das läuft. Ja, ja. Du kannst ja vor allen Dingen sowas auch tragen. Weißt du, das Problem ist ja, das nervt mich auch ein bisschen an dir. Du nimmst ja nicht ein Gramm zu. Wir kennen uns jetzt seit 22 Jahren. Ich werde gefühlt immer dicker und du hältst immer konsequent deine Figur. Irgendwas mache ich falsch. Vielleicht sollte ich einfach auch mal wieder mit Sport anfangen. Am Golf allein wird es nicht liegen.
Nein, aber ich sehe doch über deine Social-Media-Kanäle ständig irgendwelche Formen von Fastenkuren und FX-Meyer-Diät und du probierst doch alles. Kommst auch immer mal wieder gut, dann kommentiere ich ja so ein bisschen süffisant und hast du schon 2 Kilo abgenommen. Es gibt jetzt auch die Abnehmspritze, Gregor. Du arbeitest doch eh mit allen Mitteln. Also insofern könnte das was sein, langfristig.
Habe ich mal ausprobiert, ist nichts für mich.
Nee? Okay,
warum? Ich weiß ja genau, woran es liegt. Weißt du, ich bin immer kein Freund davon, eigentlich irgendwie was zu machen, was nicht normal ist. Guck mal, ich esse einfach wahnsinnig gerne und ich bewege mich einfach gerade zu wenig. Und dann habe ich auch gerade aktuell so richtig Stress und es gibt ja Leute, die haben Stress und dann können die nichts essen. Und wenn ich Stress habe, muss ich essen. Und das ist gerade ein bisschen doof, aber vielleicht habe ich ja bald wieder weniger Stress und werde leichter.
Was mich wundert, wo dein Stress herkommt. Wobei, ich habe länger keine Urlaubsfotos mehr gesehen. Ich sehe immer tolle Familienfotos aus Kitzbühel. Ich sehe dich in Dubai. Ich sehe dich nicht mehr auf Mallorca, weil da hast du ja jetzt irgendwas geändert. Aber ansonsten bist du viel unterwegs und genießt doch auch gerne das Leben. Oder ist du, das
total. Also Mallorca war ich gerade 4 Tage.
Okay.
War wieder sehr, sehr gut. Da wollen wir jetzt auch demnächst hin. Wir fliegen jetzt in 4 Tagen nach Dubai. Nochmal schnell für 2 Wochen. Also ich versuche schon ein bisschen unterwegs zu sein, aber weißt du, natürlich holen mich auch so ein bisschen der normale Alltag ein, weil ich habe ein paar Sachen gekauft und aufgrund der aktuellen Zinssituation ist das halt gerade einfach angespannt.
Ja, das höre ich von meinen Makler- und Immobilienfreunden hier in Hamburg auch, die hier in der Milchstraße gerne mittags in der Osteria zum Mittagessen sitzen. Also dafür geht das noch alles. Aber das höre ich auch an allen Ecken und Enden. Namen will ich hier nicht nennen, die kennst du.
Jetzt alle das Tagesmenü dann essen und nicht mehr à la carte.
Gibt's nicht. Es gibt keinen Mittagstisch. Das gibt's dann nicht.
Scheiße.
Nein, 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 nein. Aber das höre ich auch, dass die Situation nicht zwingend einfacher geworden ist. Ich selbst bin ja da im kleineren Bereich unterwegs, was Immobilien als Kapitalanlage betrifft. Wo ist denn da im Moment die Hauptproblematik? Kaufen die Leute nicht mehr, weil die Zinsen so hoch sind? Wie würdest du es einschätzen? Ja.
Also ich sag mal natürlich, wenn du damals gekauft hast, gut finanziert, Weltklasse, ja. Yeah. Aber irgendwann läuft das manchmal auch aus, weil man hat dann vielleicht gesagt, ich mach's nur auf 10 Jahre. Wenn es dann jetzt ausläuft, hast du ungefähr eine Verdreifachung der monatlichen Kosten. Und das ist halt einfach, das holt halt Leute ein, weißt du, da hast du irgendwie gesagt, Mensch, cool, ich hole mir eine Eigentumswohnung, vermiete die irgendwie nett für später, hab da irgendwie eine Rate, ich sag jetzt mal 600 Euro im Monat.
Genau.
Und der Mieter zahlt dir 800 und dann geht es schon irgendwie auf.
Yeah.
So. Aber wenn die dann frei wird, beziehungsweise du nachfinanzieren musst, weil dein Kredit irgendwann ausläuft, weil der jetzt 10 Jahre alt ist, dann kostet dich die Bude halt jetzt nicht mehr 600, sondern, weiß ich nicht, 1800. Und das ist gerade das Problem. Und dann halt auch noch, weil die Zinsen so hoch sind, kaufen die Leute gerade halt keine Immobilien. Und schauen erstmal nur,
ja. Okay. Betrifft dich das selbst beim eigenen Einkauf oder bei Vermietungen oder beim Verkauf oder wie tangiert dich das jetzt
konkret? Also Eigeneinkauf, das funktioniert noch, das machen wir gerade auch, aber wir sind da gerade eher so ein bisschen auf Logistik spezialisiert und Verkauf merke ich es halt einfach. Ich habe so ein paar Sachen im Verkauf und da geht gerade gar nichts. Deshalb mache ich jetzt wieder mehr Urlaub.
Okay.
Passiert ja nichts.
Okay. Was sind deine Schwerpunkte im Moment? Wir haben ja tatsächlich jetzt doch ein paar Monate nicht mehr miteinander gesprochen. Wo bist du
aktiv? Ich habe momentan gerade einfach nur hier ein paar Grundstücke und habe auch noch ein bisschen was zu vermieten. Und beides ist gerade mühsam. Also es ist einfach gerade mühsam. Naja, du, da müssen wir jetzt halt einfach durch. Ich glaube, dass wenn das Jahr jetzt mal rumgeht, dann, ich glaube, nächstes Jahr wird es hoffentlich wieder ein bisschen bergauf gehen. Dieses Jahr 24 heißt einfach nur, mit allen, mit denen ich spreche, let's survive 24, ist so ein bisschen der Modus und ja. Muss man jetzt mal gucken. Und man muss ja auch positiv sein. Du weißt es ja selbst, kein Mensch setzt auf ein Verliererpferdchen. Also du musst ja trotzdem positiv sein.
Ja, alles blendend. Wie geht's denn? Ausgezeichnet, auch wenn es nicht ausgezeichnet geht. Ne?
Ja, nee, also nicht großartig Schauspielern, aber weißt du, wir sind gesund. Wir sehen spitzenmäßig aus, Schommi. Verstehst du? Das ist doch alles schon mal, hat doch schon mal viel, viel Schönes.
Du bist ein bisschen trockener als ich im Moment. Ja.
Aber ich liegt nur daran, dass wir jetzt mega Wetter hier hatten. Also pass auf, lass uns noch mal kurz darüber sprechen. Du hast mich ja damals auf die Idee überhaupt erst gebracht, ein Buch zu schreiben. Wir haben das ja dann auch gemeinsam gestartet. Also die ganze Grundidee ist von dir. Ich muss sagen, es geht jetzt mit kräftigen Schritten weiter und ich bin relativ sicher, dass wir so ungefähr in 4 Wochen also in Druck gehen.
Wow, okay, cool. Und,
also auch nochmal danke für die ganze Ideengebung und eigentlich so die ganze Basis. Ich denke mal, das wird wirklich ganz cool. Wie schaut es eigentlich bei dir aus? Du hast ja, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, kann man ja nachlesen. Du hast ja für Boris Becker geschrieben, du hast für den Boateng geschrieben, also für den Prinz Boateng. Du hast für den Göker, heißt er, glaube ich.
Mehmet E. Göker, der ja in der Versicherungsbranche
gerade Dubai aufmischt. Und ich finde es immer so lustig, wenn ich über den sehe. Der hat sich nie geändert. Der schreit immer noch viel.
Ja.
Genau. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass du hier zusammengearbeitet hast mit Dirk Kräuter. Der ist jetzt auch wieder da, wenn wir jetzt in Dubai sind. Der wird dann mit bei uns bei dem Seminar mit dabei sein kurz und auch wieder seine Geschichte erzählen und auch ein bisschen über Dubai. Ich mag den sehr gern. Ich finde, das ist ein guter Sprecher und ein sehr aufgeräumter. Wie bist denn du an die Leute rangekommen?
Ganz unterschiedlich. Also mal angefangen mit der Biografie von Boris Becker. Das war eigentlich so mein Start in die Selbstständigkeit. Ich habe ja viele journalistische Stationen gehabt, wie du weißt, von Premiere über Bild, über Neue Revue, über Bravo, über Bunte, über Closer, wieder zum Schluss Bauer Verlag haben wir aufgebaut und habe dann zu meiner Zeit bei Bunte tatsächlich in München viel mit Boris Becker zu tun gehabt, Interviews geführt, ihn immer wieder getroffen, immer wieder begleitet, eigentlich über 20 Jahre hinweg bis heute auch. Den habe ich auch kennengelernt zu meiner Bildzeit 2002. Und da entwickelt sich eine Form von Vertrauen, man redet immer mal wieder miteinander. Jetzt hatte er schon eine Biografie geschrieben nach seiner aktiven Karriere und es waren ungefähr so, 12, 13 Jahre nach der aktiven Karriere, sehr viel passiert, logischerweise. Trennung von Barbara, die Scheidung, die neue Frau Lilly, wieder einen kleinen Sohn mit dem Amadeus, dann immer wieder die Gerüchte, was ist mit der Finca auf Mallorca, was ist mit seinen Finanzen und so. Da war das ganze Drama noch nicht da, mit Insolvenz und Gefängnis. Und so. Ja, dann habe ich ihn irgendwann mal auch über einen gemeinsamen Freund auf dem P1 Sommerfest, was damals wirklich eine coole Party war in München, du erinnerst dich.
Das stimmt, allerdings.
Angesprochen, wie sieht's denn aus? Also ich würde mich interessieren, wollen wir nicht deine Biografie schreiben, die Zeit nach der aktiven Karriere und wenn dann mit dir, aber war erstmal ein bisschen ablehnend und wir hatten oder haben gemeinsam einen Freund, auch bekannter Mensch aus München, man glaubt, ich darf es sagen, Billy Bayer, der Chef von Dermafarm, der uns dann zusammengebracht hat. Wir haben uns oben im Bayerischen Hof getroffen. Da gibt es so, auch das kennst du, so kleine Gemächer und Räumlichkeiten, wo man vernünftig und alleine sprechen kann. Und haben eruiert, wie könnte so eine Biografie aussehen, wie machen wir das. Willi hat das dementsprechend unterstützt. Dann habe ich mich darum gekümmert, einen Verlag zu finden. Und dann war ich, und das war wirklich eine tolle Zeit, nahezu ein Jahr mit Boris unterwegs auf der Welt, so eine Biografie auch mit dem Aufwand habe ich seitdem auch nicht mehr betrieben. Wir waren auf Mallorca, wir waren in Kitzbühel, wir waren ständig in London, wir waren in Wimbledon, wir waren auf dem Center Court, wir waren in seinem Büro in Wimbledon, wir waren in München, also an allen möglichen Orten, Miami, die für ihn eine Rolle spielten nach der aktiven Karriere und haben immer wieder Interviews geführt. Ich habe die dementsprechend dann für ihn aufgeschrieben in Ich-Form, so wie ich das immer mache. Er hat das immer wieder gegengelesen, wir haben uns getroffen, wir haben uns über Cover unterhalten. Also da steckte sehr, sehr viel Arbeit von uns beiden drin. Und es war auch sozusagen mein Türöffner in diese ganze Biografie-PR-Marketing-Welt. Heute habe ich eine Agentur für PR-Marketing hier mit Sitz in Hamburg in der Milchstraße, Christian Schommers Consulting. Und das war der Kickoff für die Biografie-Karriere. Wir wurden Spiegel-Bestseller Platz 2. Was mich sehr gefreut hat, also Platz 1 steht noch auf, das werde ich aber auch noch schaffen. Ich habe da den einen oder anderen guten Kandidaten, der das hergibt. Und wir sind natürlich damals auch durch die Medien gegangen. Bild, ich habe da die entsprechenden Kontakte, den Vorabdruck in Bild über 5 Teile Schlagzeile. Wir waren in Gala, wir waren mit einem Interview in Playboy, wir haben Lesungen gemacht bei Thalia, in Wien, in München, in Hamburg. Wir waren in Talkshows. Also das war wirklich ein Dreivierteljahr oder Jahr, was sehr intensiv war mit Boris. Ich musste meine anderen Tätigkeiten, Mandate im PR-Bereich natürlich auch dementsprechend bespielen. Aber das war toll und das war der persönliche Kontakt. Und genauso war es mit Kevin Prince Boateng, den ich über einen gemeinsamen Kollegen von der Sportbild, Florian Scholz, kennenlernte. Auch da geht es darum, Vertrauen aufzubauen, die Leute dann immer wieder zu treffen und entsprechend dann auch zu delivern, abzuliefern. War auch ein großer Erfolg, die Biografie Ich, Prinz Boateng. Und bei Mehmet Göker war es so, ist ja eine illustre Figur aus der Versicherungsbranche, habe ich irgendwann diese YouTube-Videos gesehen, wo er da in Kassel seine 800 Vertriebler zusammenbrüllt und ja, ihr müsst es so machen wie ich, mach es doch einfach so wie ich, warum hast du keinen Vororttermin und also richtig was bewegt hat in der Branche. Leider dann mit seinen Incentives und seinen dicken Autos überzogen hat und das Problem hatte, dass diese Mitarbeiter alle bei ihm sozusagen im Büro hatten, in Kassel, in dieser Riesenzentrale, aber selbstständig waren. Und dann kam irgendwann die Steuer und Zoll und Scheinselbstständigkeit und dann ist er in die Türkei. Da habe ich die Videos gesehen, da gibt es eine Dokumentation, zweiteilig, von dem Kollegen Stern, ist ganz toll. Und da dachte ich, Mensch, der Typ ist irgendwie irre, aber der hat bestimmt was zu erzählen. Habe ihn dann über Facebook angeschrieben, wir haben ein Telefonat vereinbart. Und danach war ich 3-mal jeweils eine Woche in Kujadasi in der Türkei. Und habe ihn da in seinem Exil, sehr schönem Exil, besucht, wo er das Gleiche betrieben hat, was er auch in Deutschland betrieben hat, nämlich private Krankenversicherungen zu verkaufen bzw. Versicherungen zu optimieren. Und auch da haben wir eine schöne Biografie gemacht. Immer wieder in der Türkei, weil er nicht ausreisen konnte. Es gibt einen internationalen Haftbefehl. Jetzt ist er im Moment in Dubai und betreibt da sein Geschäft weiter. Und ich würde mal sagen, er ist nicht tot zu kriegen. Und auch dieses Buch war ein großer Erfolg. Jetzt geht es.
Nur kurze Frage, jetzt, bevor wir zu weit weggehen. Boris Becker, was ist denn jetzt? Ich meine, jetzt hat er doch auch cool was zu erzählen. Gibt es da jetzt eine Fortsetzung?
Ich hätte nichts dagegen. Also, das ist ja ehrlicherweise jetzt auch wieder 10 Jahre her. Das wäre dann die dritte Biografie. Alle guten Dinge sind 3. Wir haben jetzt mal gesagt, also so nach der Haftentlassung, er muss sich erstmal wieder finden, er hat ja jetzt auch die Insolvenz abgeschlossen, macht seinen Tennisexperten-Status, lebt ja in Mailand mit seiner Lilian, seiner Freundin und das kann sicherlich nochmal eine Option sein. Ich könnte mir auch vorstellen, ja, dass wir das Thema nochmal angehen, ohne dass es jetzt unmittelbar vertragsreif wäre. Aber Gregor, gute Idee, finde ich. Ist ja einiges passiert, genau.
Also das fand ich jetzt wirklich viel und auch seine Perspektive wäre vielleicht auch nochmal ganz lustig. Ja. Du, Dirk Reuter?
Ja, geiler Typ, finde ich. Ist mir über einen Kollegen zugespielt worden, Carsten Borgmeier. Borgmeier PR in Delmenhorst, mittlerweile ein Freund und sehr guter Geschäftspartner, der Kräuter kennenlernte auf einer dieser Vertriebs- oder Marketingoffensiven, die er dann macht an diesen Wochenenden in Deutschland. Und dann gibt es ja diese Jetstream-Veranstaltung in Dubai. Die haben miteinander gesprochen. Borgmeier hat ihn gefragt, hast du nicht Interesse an einer schönen, tollen Biografie? Und wenn, dann habe ich da einen richtigen Bestseller-Biografen für dich. Und so kam ich mit der Kräuter zusammen. Es war auch eine tolle Produktion. Er in Dubai, ich hier in Hamburg. Das haben wir über Zoom gemacht, in erster Linie die Interviews. Ich habe ihn zwar auch zwischendurch mal in Hamburg kennengelernt, aber ich finde ein toller Typ. Und wenn wir über diesen Bereich Beratung, Coaching reden, dann finde ich, ist er einer der seriösesten und auch einer derjenigen, die am ehesten guten Content mit sich bringen. Er ist da auch sehr erfolgreich und er ist eben nicht dieser Chaka-Chaka und lieber einmal mehr aufstehen als hinfallen, Plattitüden-Mensch, sondern da kommt auch was. Digitalisierung, wie bringe ich ein Unternehmen nach vorne? Hast du schon mal ein bisschen was mit ihm zu tun gehabt oder schon mal reingehört, was er so tut?
Ich war bei ihm im Büro, ich habe ihn so kennengelernt, wir haben uns nett unterhalten. Jetzt ist natürlich, ich habe nichts zum Skalieren, weißt du, ich habe einfach nur mein normales Business und ich bin, wir sind zu fünft insgesamt bei meiner Company. Das heißt, ich finde das schon ganz gut und ich glaube, dass wenn du etwas hast, was skalierbar ist, wo du wirklich guckst, wie kriege ich das Ding, die PS auf die Straße, da ist das super, was die machen, bin ich sicher. Ich glaube, nicht für jeden ist dieses Thema Webinar und irgendwie skalieren und viele Calls und viel Content und so eine Sachen. Weißt du, man kann aus dem Ackergaul kein Rennpferd machen. Und ich sag mal, ich glaube, zwei Drittel der Leute, die sich das reinpfeifen, die ich weiß nicht, ob das für jeden was ist. Du weißt, was ich meine. Also das ist ja, so, was ich schon gerade gesagt habe, du kannst aus dem Ackergaul kein Rennpferd machen. Und da kannst du noch so viele Seminare besuchen, kann dann trotzdem nicht funktionieren.
Ja. Ja,
nee. Steht gerade was anderes an noch? Also bist du mit einer anderen Biografie gerade beschäftigt oder bist du irgendwas dran?
Ja, also nach Kräuter habe ich tatsächlich, bin dabei, so ich nenne es mal Unternehmerbiografien zu schreiben. Darunter würde ich im weitesten Sinne auch deine sehen, die wir ja angefangen haben, die biografischen Anteil haben, aber schon Mindset mit sich bringen, wie schaffe ich es, mein Unternehmen aufzubauen, Karriere zu machen, was habe ich da für Höhen, Tiefen, was sind für Kanten dabei, was sind für Probleme dabei. Das geht von großen Immobilienunternehmen, Namen will ich jetzt nicht nennen, bis hin zu Europas größtem Verkäufer von Werbeartikeln, bis hin zu einem IT-Digitalisierungsexperten, Leute, die man jetzt vom Namen her nicht zwingend auf dem Zettel hat, die man aber auf dem Zettel haben wird, wenn die Bücher erscheinen. Also das ist hochspannend. Ja. Da ist auch ein riesiger Bauunternehmer dabei. Das muss ich dir ein andermal erzählen. Das ist für dich sicherlich auch interessant. Auch mit Sitz in, teilweise sogar in Berlin. Also das Bauunternehmen sitzt in Berlin. Ansonsten ist die Zentrale in Saarbrücken. Da geht es um Hotels, Pflegeeinrichtungen, großer Bauunternehmer und bekannter Mensch. Dann gibt es einen sehr bekannten Schauspieler, mit dem ich in Zukunft etwas machen werde. Da sind wir aber gerade auch unmittelbar vor der Vertragsunterschrift. Insofern könnte ich den auch noch nicht nennen. Der ist auch in Berlin. Würde dir gefallen. du hast schon mal Four Blocks gesehen, oder? Kennst du
Four Blocks? Ja.
Kennst auch Tony Hamadi, oder?
Ja,
super. Ja, okay, dann lass mal das mal so stehen.
Hat auch demnächst viel zu erzählen, oder?
Ja, hat er mit Sicherheit und das wird spannend. Also es ist eine gute Mischung aus illustren, bekannten Typen von bis und sehr erfolgreichen Unternehmern im In- und Ausland. Und da laufen eigentlich permanent mittlerweile 4, 5 Projekte gleichzeitig. Und das macht so die Hälfte dessen aus, was ich zu tun habe im Monat. Das andere sind
auch nochmal einen Immobilienmakler aus Dubai oder rüberschicken. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Sag mal, kennst du eigentlich wegen Tony Hamadi, kennst du die Edeka-Werbung von Four Blocks?
Nee.
Google bitte Four Blocks Edeka.
Okay.
Das musst du dir angucken. Das ist
das ein Gag oder ist das eine echte
Edeka-Werbung? Also das ist eine Werbung für Edeka.
Ja.
Aber die ist gemacht für Four Blocks eigentlich. Und es ist so, so cool. Also okay. Weltklasse-Agentur.
Okay.
Musst du dir
angucken. Okay, gucke ich mir an.
Es ist wirklich unglaublich.
Ja, okay.
Also auf gut Deutsch, egal wie scheiße es gerade da draußen ist, bei dir läuft es gerade.
Ja, total. Also ich sehe Scheiße auch ehrlicherweise gar nicht. Die ganze Jammerei fing ja irgendwie mit Corona und der Pandemie an. Wenn ich da zurück erinnere, Mensch, das war März 2020, 21, 22, 23, 4 Jahre her, was in diesen 4 Jahren passiert ist, was man auch selbst sozusagen, also PR-Marketing musste immer weiter stattfinden, deswegen habe ich da auch mein Unternehmen aufbauen können, meine Agentur. Und was, das ist auch wirklich entspannend, auch so wie wir jetzt heute hier, was im Bereich der Digitalisierung passiert ist. Ich weiß nicht, du sitzt jetzt in München oder Kitzbühel? Oder
wo ich sitze bei mir in Going.
In Going. Wunderbar, genau. Stangelwert. Ein Traum. Müsste ich auch mal wieder hin.
Haben wir du musst dringend kommen.
Mit dem Manager von Slitschko, Bernd Börnte. Die haben ja immer ihr Trainingslager gemacht im Stangelwert. Ich muss kommen. Du hast vollkommen
Du musst dringend kommen, Fanny. Die Golfsaison hat auch hier gerade begonnen.
Ja, herrlich.
Herrlich. Du musst kommen.
Ja, was ich noch sagen wollte, dieser Digitalisierungsbereich, ja, also was man mittlerweile jetzt beispielsweise die Produktion mit Dirk Kräuter, die Buchproduktion, er in Dubai am Pool und ich eben hier in, was weiß ich, in Hamburg im Büro oder wo auch immer, du kannst produzieren, ohne dass du jetzt wie bei Boris Becker ein Jahr lang mit dem Menschen durch die Gegend fliegen musst. Also du kannst so viel schneller arbeiten, so viel entspannter letzten Endes auch und so viel preiswerter. Insofern haben sich die Dinge, finde ich, seit Pandemie gut entwickelt und ich sehe auch keinen Rückschritt in irgendeiner Form. Also im Gegenteil.
Was ich gerade krass finde, hast du es auch schon mal ausprobiert? Hast du mal einen Text von dir mal in ChatGPT reingeknallt oder so? Oder hast du mal geguckt, was da alles passiert?
Ja.
Ich glaube, das ist, also ich sehe das nicht negativ oder so. Ich sehe das eigentlich als ein ziemlich cooles Tool. Aber auch da muss man wissen, wie kann ich dieses Tool füttern, damit das Richtige rauskommt. Und wenn du das schon, also am krassesten ist es, was ich festgestellt habe, aufgrund von Immobilien, früher hat man ja so Renderings gehabt. Du hattest ein Projekt und hast bis zu einer Agentur gegangen und hast gesagt, ich brauche Renderings, ich brauche coole Bilder schon mal, wie es später mal aussehen soll. Mhm. Und dann hast du dafür abartig Kohle gezahlt. Ja, dann hat so ein Bild 3.500 Euro gekostet, sage ich jetzt einfach mal. Und bis nach oben hin offen. Mittlerweile, und dann hat die Rechenleistung gedauert ungefähr einen Tag. Dann hast du das Ergebnis gesehen. Jetzt gibst du mit KI, haust du da die genauen Begriffe rein und kriegst ein Bild, du flippst aus. Und es dauert vielleicht 10 Minuten. Das finde ich Wahnsinn. Und natürlich so dieses Thema Text. Einfach, weißt du, ich bin nicht so der Rechtschreibrakete. Du gibst kurz was rein, kriegst es korrigiert wieder, kriegst manchmal eine andere Form, ein bisschen eine Umwandlung. Also ich bin echt ein großer Fan davon. Aber man muss wissen, wie man es anwendet. Und du siehst teilweise auch, wenn du jetzt irgendwas liest, wenn jemand das benutzt hat, weißt du, wenn der sonst vorher immer normal schreibt und plötzlich kommt dann so ein Text raus. Also das, ich finde, das geschulte Auge erkennt es.
Ja, natürlich, natürlich. Ja, sehe ich genauso. Es geht tatsächlich darum, wie benutzt man ChatGPT, wenn wir jetzt mal dabei bleiben. Ich finde, dass die Möglichkeiten noch, also zumindest was meine Arbeit betrifft, relativ begrenzt sind, weil, und das ist auch deswegen, ich mir keine Sorgen machen an der Stelle, eine Biografie, wie wir sie jetzt zum Beispiel gemacht haben, dein Leben, deine Erzählungen, dein Aufwachsen, deine Zeit in Hamburg, deine Zeit in Berlin, deine Zeit bei Robinson und so weiter, die kann kein ChatGPT erzeugen, sondern das geht nur von Mensch zu Mensch, indem du es mir erzählst, indem ich es aufschreibe. Ja, man kann es ins Lektorat geben. Ja, man kann auch eine Art Exposé erstellen lassen, wenn man ChatGPT mit ein paar Details von Gregor Gebhardt füttert. Aber diese Tailor-Made-Biografien, wie ich sie mache, die werden auch von der KI nicht abgelöst werden können. Es sei denn, die KI würde irgendwann das Interview führen. Auch das wird wahrscheinlich mal passieren können. Und trotzdem finde ich das, keine Ahnung, das immer noch eine Form von Mensch zu Mensch im Interview mehr generieren kann, als es jetzt bei ChatGPT passiert. Aber es ist durchaus an einer anderen Stelle nutzbar, das stimmt.
Also ich glaube, wer weiß, wo es hinführt, wenn später mal. Aber was wirklich krass ist, ein Freund von mir hier aus Kitzbühel, die haben eine Immobilien-KI entwickelt, wo du zum Beispiel sagst, du baust jetzt 200 Wohnungen, du gibst dort alle Grundrisspläne rein, alle Renderings rein, alle Informationen rein, alles Dings. Dann interessierst du dich dafür, du sprichst mit dem Avatar, der wird vorher programmiert, kannst dich aussuchen, Mann, Frau. Und sagst du, Mensch, Christian als Beispiel, oder du, pass auf, Schommi, da habe ich was gesehen, in der 14. Etage habt ihr doch eine Wohnung, zwei Zimmer, zeig mir doch mal alle. Ja, kein Problem, zeige ich dir. So, dann zeigt er dir alle Wohnungen. Dann sagst du, du, geh doch mal bitte kurz ins Bad, ich muss das nochmal sehen. Dann gehst du ins Bad, du, wie groß ist denn die Duschtasse? Also er kann dir alle Informationen, dadurch, dass sie alle einmal eingegeben sind, du sparst dir komplettes Personal, der kann alles machen, der kann sogar bis zur Anzahlung haut dir die KI das Ding raus. Dann musst du natürlich vor Ort noch besichtigen, aber dieses Ganze, bis derjenige zur Besichtigung kommt, der kann sogar die KI den Besichtigungstermin ausmachen, weil er sieht ja deinen Kalender. Der sieht, du kannst nächsten Mittwoch kommen, da haben wir noch ein Fenster von 12 bis 2. Ja. Und das finde ich halt wirklich, wirklich krass. Und dann auch, kannst du mir den Grundrissplan zuschicken? Ja, kein Problem. Kannst du die Wand rausnehmen? Also die KI kann da wirklich richtig, richtig viel. Und früher, du weißt es selbst, wenn man sich mal einen Grundrissplan angeschaut hat und wollte dann eine Änderung, dann Dings und Architekt und so, brauchst du alles nicht mehr. Geht alles, zack, fertig.
Ja, ist toll, finde ich auch.
Und das finde ich halt echt krass. Aber du hast recht, ein Interview kann der natürlich nicht führen, weil du denkst ja viel anders, du denkst ja nach, du willst noch tiefer bohren und so, sowas kann die KI nicht. Also das ist klar. Du, meine Lieblingsfrage übrigens, die ich immer stellen muss, wenn ich meinen Podcast habe, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, ja, und du weißt, wir beide können kreativ denken. Also Geld spielt keine Rolle, du kannst so kreativ sein, wie du willst. Wie sieht deine Traumimmobilie aus und wo muss sie sein?
Hui, dann würde ich doch mal sagen, in den Hamptons.
Oh, hatten wir noch nicht, sehr gut.
New York, unmittelbar vor der Brust, Strand und traumhaftes Leben dort. Groß, geräumig, gerne mit ein bisschen Wald drumherum, wenn es die Möglichkeit gibt, mit einem großen Grill, einem schönen Garten und urig viel Holz und große Gemütlichkeit. Und trotzdem natürlich die unmittelbare Nähe zu New York. Also das fände ich schon sehr geil.
Also Hamptons finde ich auch ziemlich cool und die langen Strände und das alles, was man da so hat. Ja, cool. Große Küche?
Unbedingt. Große Küche mit einem langen Kochblock. Liebe, dass sich in der Küche aufhalten zu können, irgendwie gemeinsam zu kochen, dabei einen schönen Rotwein aufzumachen. Das ist immer kommunikativ. Ich weiß, du bist ja auch ein Freund von so Küchenpartys. Es ist einfach herrlich, weil man sitzt nicht einfach blöd rum und ärgert sich vielleicht über die beiden Sitznachbarn, sondern man kann so wechseln, wie man es möchte. Und das große Küche unbedingt. Mit direktem Übergang zum Wohnzimmer.
Ja. Und du brauchst einen schönen, großen, begehbaren Weinkeller. Oder Weinraum. Unbedingt.
Und es darf auch ein Weinkeller sein. Er sollte so ähnlich aussehen wie in der Sansibar auf Sylt. Ich weiß nicht, ob du da unten schon mal warst im Keller. Ja. Das ist ein Traum. Und gerne auch mit dem, was da so drin liegt in der Sansibar. Das dürfte dann so ungefähr den Wert der Immobilie übersteigen.
Du weißt ja, Geld spielt gerade keine Rolle. Also du kannst sagen, du wünschst dir den Original 1:1 Nachbau dieser Geschichte. Wie ich ja gerade auch gerade gesehen habe, apropos Nachbau, ich habe gerade gesehen von René Benko sein Schwimmbad. Was Wahnsinn. Ja auch so ein
Wahnsinn, Wahnsinn.
So ein Cave-Geschichte hat.
Blaue Lagune.
Ich muss ja sagen, ich finde das schlecht, wie gerade mit diesen ganzen Themen immer umgegangen wird, wenn Leute pleite gehen, wenn Leute einfach keinen Erfolg haben, wie auf die draufgehauen wird. Ich denke einfach, der kommt wirklich, der hat alles selbst aufgebaut. Der hat das Ding durchgezogen, der hat Vollgas gegeben und der hat es halt einfach nicht gerockt. Und Hut ab vor dem, was er gemacht hatte. Was jetzt dabei ist, dieser Schadenfrohheit, dieses Deutsche und auch jetzt hier in Österreich, ja, oh, immer dieses so draufhauen und ja, jetzt er freut sich, er fliegt noch mit seiner Privatmaschine. Also wenn du sowas hinlegst, dann freust du dich nicht. Und es ist auch Freude, nicht am Geld zu messen.
Den Fall habe ich auch sehr genau verfolgt. Ich interessiere mich ja für Wirtschaftsimmobilien, Finanzthemen und so weiter. Wo, also A, hast du ihn mal kennengelernt? B, was glaubst du, was hat er an entscheidenden Stellen falsch gemacht? Er wurde ja mal auf mehrere Milliarden taxiert. Hat er dann irgendwann überdreht? Es war natürlich viel auf Kredit aufgebaut. Er konnte gewisse Dinge nicht mehr abliefern. Der Elbtower ist hier eine Ruine. Letztlich, was wenn du draufblickst, was ist da schiefgelaufen? Zu schnell, zu groß oder wie würdest du es einordnen?
Also ich glaube, dass er war halt sehr auf den Markt bezogen. Das heißt, weißt du, wenn alles geht und immer besser, noch besser und die Leute sich ja zuschütten mit Kohle und die wollten ja einfach alle mit ihm Geschäft machen. Das war ja ähnlich wie damals beim Dr. Schneider.
Genau.
Der war plötzlich auch irgendwo in sich gefangen, weil alle Banken standen bei ihm vor der Tür und haben ihn zugeschüttet mit der Kohle, was hinterher keiner mehr wissen wollte. Und auch mit dem Benko stand halt für Erfolg, für was der anpackt, wird zu Geld und Gold. Und darum, ich glaube, der hat halt einfach Vollgas gegeben, weil so lange es ging. Und jetzt hat sich halt die Welt verändert. Und das ist das, was ich meinte. Weißt du, wenn jetzt so eine sein ganzer Kostenapparat ums Dreifache gestiegen ist, aber die Einnahmen die gleichen sind, dann muss das Ding an die Wand fahren. Ich glaube auch ganz im Ernst, wahrscheinlich, wenn wir einfach Nord Stream 2 angesteckt hätten und wir den ganzen Käse nicht gehabt hätten und hätten sie einfach nur so durchgezogen, dann wäre der auch erstmal nicht pleite gegangen. Also da bin ich relativ sicher. Und du sind ja viele, gerade bei mir jetzt aus dem Bekanntenkreis und so um mich herum, da sind viele pleite gegangen. Und viele haben plötzlich ihre Wohnungen, Häuser, Flugzeuge, Autosammlung, Kunst, das ist alles verkauft worden.
Ja, Baubranche, Immobilienbranche nicht einfach.
Nee, und vor allen Dingen, du kannst dann halt auch einfach irgendwann nichts mehr machen, weißt du, das geht dann so schnell und der Monat ist ganz schnell rum und wenn du so viele Mitarbeiter hast, also auch hier bei uns in Kitzbühel, einige Makler und Bauträger, die haben jetzt wirklich auch personell groß abgebaut.
Okay.
Und das ist halt auch noch so ein Thema Stimmung natürlich. Weißt du, Stimmung wirkt sich ja auch wahnsinnig aus. Und wenn du viel positiv hörst und alles. Und ich meine, vor 2 Jahren, da war Corona gerade vorbei und irgendwie es zog an und irgendwie war alles irgendwie gut, oder? Es zog an.
Ja. Yeah.
Ja. Und plötzlich nicht mehr.
Was sind denn für dich noch spannende Destinationen für Immobilien? Ist Dubai noch spannend oder ist Dubai auch schon über dem Strich? Oder wo würdest du sagen, wo kann man noch gut investieren?
Also Dubai ist ein reines Pflaster wirklich, um Geld zu verdienen. Dubai funktioniert auch, was Immobilien angeht, aber ich rede jetzt immer, ich bin so ein Typ für eine B-Lage. Weißt du, ich finde B-Lagen super, wo man immer auch gut das vermieten kann. Ich würde jetzt nicht in Dubai sagen, cool, man kauft für 5 Millionen ein Penthouse, um es dann für 6 zu verkaufen. Das ist nicht meine Ticketklasse. Ich würde immer gucken, dass man normale Wohnungen kauft, kleine Wohnungen kauft, die gut vermietet oder vielleicht dann auch, wenn sie mal fertig sind, wieder weiterverkauft. Aber alles so, weißt du, ich sag mal, du kaufst für 200.000 und verkaufst für 230. Also so normale Größenordnung, so dass du auch nicht kaputt gehst, wenn das mal irgendwie vielleicht nicht so gut funktioniert. Also ich finde Dubai aktuell zum Geschäft machen und für Immobilien finde ich spannend. Ich kriege immer mehr mit, dass Mallorca immer mehr wiederkommt. Also immer mehr Leute wollen jetzt auch wieder nach Mallorca ziehen und Mallorca sein. Du bist halt schnell da, muss ich dir nicht sagen. Du hast alles, was du so brauchst. Und es ist eigentlich immer irgendwie so ein bisschen warm. Also es ist halt nicht so richtig kalt. Dann habe ich viele Leute, die jetzt wirklich zum Beispiel, wenn sie jetzt schwerstvermögend sind, die überlegen sich gerade alle, was kann man machen? Ist Deutschland noch das Richtige, die richtige Adresse? Und da ist Österreich natürlich eine Anlaufstelle, Schweiz ist immer wieder mitgenannt, Kanada auch. Ja, also wo gehst du heute hin?
Was war denn für dich der eigentliche Grund, nach Österreich zu gehen, nach Going zu ziehen? Du warst ja auch schon in Berlin, du warst in Hamburg, du warst in München. Was war für dich der Grund?
Ja, also für mich natürlich einmal, dass Frau und Kind hier lebt. Dass man da einfach auch dadurch, dass ich ja viel mehr hier gewohnt habe dann als woanders, dass du da einfach auch keinen Ärger bekommst, weil man immer da, weißt du, wo die Familie ist, da muss man Steuern zahlen. Das ist so eine alte Regel. Und darum habe ich mich halt einfach noch zu dem Zeit abgemeldet, als es noch mit dem Thema Wegzugsbesteuerung ging. Also, weißt du, es gab das Gesetz, Wegzugsbesteuerung ist ja immer noch da, aber wenn du es in 21 gemacht hast, wurde sie gestundet. Und nach 21 musst du halt zahlen. Und das ist doof. Und außerdem gibt es hier in Österreich keine Schenkungssteuer und auch keine Erbschaftssteuer. Noch.
Ja. Und mal also abgesehen von den wirtschaftlichen Parametern, wie ist das Leben dort im Vergleich zu, jetzt sagen wir mal, Deutschlands Großstädten?
Ich bin ein absoluter Spießer, weißt du. Ich gehe um 10 Uhr schlafen. Ich sauf nicht, ich rauche nicht, ich mach nichts mehr. Ich bin wirklich sehr, sehr ruhig geworden. Und das passt für mich hier dieses Ganze sehr, sehr gut. Weißt du, du schläfst hier bei offenem Fenster, du hast die Berge, du hast die Seen, du kannst dein Auto auch mal offen stehen lassen. Das Thema Sicherheit ist, je älter man wird, finde ich, ist Thema Sicherheit für mich wichtig. Also darum, zum Beispiel Dubai ist halt auch, ich glaube, Dubai ist das sicherste Land der Welt. Also ich habe es noch nie so sicher erlebt wie in Dubai. Ja, und das sind so alles so Sachen. Weißt du, wo finde ich das, was für mein Leben am besten zu mir passt? Und ich mag halt auch schon wahnsinnig gerne Salzwasser auf der Haut. Deshalb ist für uns eigentlich so dieses Dreiangel, ich sag mal, Kitzbühel, Dubai, Mallorca. So da, das ist so das, wo wir uns gerade sehr, sehr wohl fühlen.
Ja, Mallorca, da wollen wir bleiben. Verkauft dein Haus.
Mallorca hatte ich verkauft, genau, aber ich könnte mir schon jetzt wieder vorstellen, ich war nach 21 Jahren Mallorca einfach irgendwie müde. Aber manchmal muss man ja auch mal, weißt du, das hat die Clubchefin damals im Robinson immer gesagt, wer nicht fährt, kann nicht wiederkommen.
Ja, ja, okay, stimmt.
Und darum, wir beschäftigen uns gerade wieder ein bisschen mit Mallorca.
Okay.
Es ist easy, weißt du, von Salzburg, ich liebe ja Salzburg, den Flughafen. Da läufst du ja noch zur Maschine hin, weißt du?
Herrlich, das ist echt herrlich, ja.
Und Hamburg mag ich natürlich auch, aber Hamburg mag mich nicht, weil ich habe immer schlechtes Wetter, wenn ich in Hamburg bin. Also darum, du weißt ja, ich hatte ja anderthalb Jahre in Hamburg, an meinem kleinen Kielort. Weißt du, mein Wohnzimmer war ja das Häfner.
Ja, natürlich, ich kenne es. Ich glaube, das Häfner gibt es nicht mehr. Das war eine Bar, ne? Eine coole Bar.
Das war eine coole Bar am Schlump.
Ja, ja, genau. Gibt es, glaube ich, nicht mehr, leider.
Du, das war ja damals, ich meine, das war eine wilde Zeit, das Wollenberg und diese ganzen Dinger da. Das war eine wilde Zeit. Das war lustig, aber Hamburg, meine ganze Familie, weißt ja, kommt aus Hamburg.
Ja.
Ich bin immer wieder gern da. Ich bin aber auch gern jetzt, ich werde zum Beispiel jetzt am 29.06. Nach St. Denis fahren. Da hat mein Vater Geburtstag. Oder hätte Geburtstag, weil du weißt ja, Gott hab ihn selig, da wird er 80 oder wäre 80 geworden, da fahre ich mal wieder hin, da freue ich mich auch wieder drauf. Also einfach mal wieder so die alte Hood zu sehen.
Wunderbar, wunderbar.
Aber was ich nicht vermisse, sage ich dir auch ganz ehrlich, ist Berlin oder sowas, das ist alles scheiße. Das ist alles
wirklich scheiße. Da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Nee, ich finde
Wo würdest Hamburg, du am liebsten hin? Was ist denn so, wo würdest denn du hingehen?
Naja, also ich muss sagen, ich find den Standort Hamburg super. Das wird auch jetzt mit Sicherheit nochmal bis 60 so bleiben. Hier mit Golfen, hier ist mein berufliches, mein privates Umfeld. Ich bin ja hier, wie du weißt, irgendwie 300 Meter von der Alster entfernt. Wunderschön, Pöseldorf, Harvestehude, nette Restaurants, gutes Fitnessstudio, guter Golfplatz, nette Menschen. Das ist sehr kultiviert und auch halbwegs sauber hier. Berlin würde mich nicht reizen. München fand ich auch toll. Diese 7, 8 München Jahre, super, wo ich bei Bravo und Bunte war und bei Sky. Der englische Garten, also dieses Ganze so ein bisschen leicht italienisch. Man ist schnell mal am Starnberger See, schnell in Kitzbühel, die Biergartenmentalität, ein bisschen wärmer, auch fände ich toll, wäre für mich die Nummer 2 in Deutschland. Dann finde ich Mallorca super. Überwintern dürfte es auch mal Thailand sein. Ich finde, Thailand hat tolle Ecken oder Südafrika. Super. hat ganz tolle Ecken. Ich habe mir schon vorgenommen, zumindest über Winter mal vermehrt irgendwo auch in die Sonne zu gehen. Und wenn es irgendwie mal für 2, 3, 4 Wochen ist, nehme ich mir jetzt aber seit Jahren schon vor und habe es noch nicht umgesetzt. Es wird wirklich Zeit, weil diese Monate hier, das muss ich dir nicht sagen, November, Dezember, ja, vor allen Dingen dann bis Weihnachten, finde ich, geht's noch. Mit den Weihnachtsmärkten und irgendwie schöner
Bratwurst,
das ist nett. Aber Januar, Februar, dieses Nasskalte und das wird um 4 Uhr dunkel, auch ein bisschen im März hinein. Jetzt geht's also wieder los im April, aber tatsächlich Januar, Februar, März muss man mal weg. Ich würde jetzt nicht irgendwie zwingend auswandern wollen, aber gerne.
Nee, muss man. Aber das Schöne ist ja, weißt du, wenn man einfach guckt, man kommt ja mittlerweile für wirklich normales Geld ziemlich weit weg. Ja. Gerade wenn du sagst Thailand und so, weißt du, da kannst du ja auch wirklich mal schön, selbst wenn du sagst, du machst mal 4 Wochen Thailand, da hast du immer noch ein gutes WLAN und Internet und da kann man es wirklich gut aushalten. Und ich habe damals so eine Rucksacktour gemacht durch Thailand und habe wirklich, ich hab nur noch Geld wieder mit nach Hause gebracht, weil ich konnte es nicht ausgeben. Also und es war wirklich super. Also ich verstehe jeden, der nach Thailand auswandert. Also was ich wichtig finde, ich habe das jetzt gerade erst wieder gemerkt, ich war letzten Freitag auf einer Beerdigung vom echt guten Kumpel von mir mit 51. Man muss einfach, man darf nicht zu lange warten. Und so eine kleine, weißt du, wenn man einfach Bock hat irgendwas, dann muss man es auch mal machen. Und ich hatte damals ja diese klitzekleine Wohnung hier bei uns in St. Johann, hier in Tirol. Ich habe die einfach genommen, ich kannte es nicht. Ich hatte keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und so ist wieder was passiert. Und ich bin immer hergefahren, ich war auch oft alleine hier und fand es super. Und so finde ich jetzt auch gerade diese Vorstellung wieder mit Mallorca. Und ehrlich gesagt, wenn du eine kleine Bude auf Mallorca hättest, in der Nähe vom Golfplatz, würdest du auch viel und gerne drüben sein.
Ja, ja, ja. Nee, da hast du recht, nicht zu lange warten. Das ist vollkommen richtig. Wie sagte Uli Hoeneß mal so schön, er will ja nicht der reichste Mensch auf dem Friedhof sein. Insofern, genau. Ja. Aber das muss ich sagen, das fasziniert mich an dir, dass du die Sachen tatsächlich auch umsetzt, auch mit Risiko umsetzt und das einfach machst. Und so hat man den Eindruck, dass du eine ganz gute Mischung hast aus Geschäft, aus beruflichen Dingen, die du ja auch intensiv betreibst, aber auch Balance, also auch Privatheit, auch nette Ecken, auch Schwimmen, auch Strand, auch Meer, auch Tauchen. So kenne ich es zumindest bei dir.
Das ist einfach auch, also machst. Ich glaube, man muss einfach oft einfach mal machen. Ich habe aber auch schon oft genug in die Scheiße gegriffen. Also du, ich habe mir ja dieses vegane Café da in Schwabing eingebildet.
Ja.
Ich musste es machen, weil ich es machen wollte.
Ja.
Würde ich es nochmal machen? Um Himmels Willen, nein, leck mich am Arsch mit dem veganen Café in Schwabing. Und so habe ich natürlich auch nicht immer alles richtig gemacht. Also ich hatte eine super Wohnung in Hope, Idaho. Deshalb heißen ja alle meine Firmen Hope. Genau, das weißt du ja. Aber meine Frau, weißt du, als Tirolerin hat gesagt, du, ich muss nicht irgendwo 24 Stunden hinfliegen mit 9 Stunden Zeitverschiebung, um an einem See zu sein und hinter mir die Berge.
Das haben wir selbst.
kann ich auch in Tirol haben. Wobei, ich, das bringt nichts, die Diskussion, Amerika ist Amerika und Tirol ist Tirol.
Ja, ja, klar.
Und es gibt so nur so ein kleines Beispiel, weißt du, wenn du hier in Tirol jemanden irgendwo in der Wildnis aussetzt, mit einem Fußmarsch von einem Tag kommt der immer wieder an Zivilisation. In Idaho, wenn ich einen in der Wildnis aussetze, kann es auch mal eine Woche dauern, bis du wieder irgendwo was findest. Also diese Größe und diese absolute Ruhe. Du hörst dort wirklich nur die Natur. Hier ist immer irgendwas. Hier ist ein Hubschrauber, hier ist ein Flugzeug, hier ist irgendwas, ein Auto und so. In Idaho hörst du nichts. Und das ist so fantastisch.
Okay.
Also ich glaube, früher oder später muss ich meine Frau mal wieder überreden, dass wir doch nach Idaho. Das wäre mein Platz, an dem ich mich am allerwohlsten fühle.
Okay.
Ja. Du, eine Sache muss ich dir übrigens noch erzählen. Ich werde, also eigentlich vor 5 Tagen war der Stichtag, ich werde Opa.
Wenn du jetzt nicht es selbst gesagt hättest, da hätte ich jetzt, eine Sache muss ich noch erzählen, jetzt sag nicht, dass du Opa wirst. Tatsächlich?
Ja.
Okay, wie geht das?
Du, die große ist 28. Da kann man auch mal. Es ist verlobt, läuft wohl alles. Du weißt, ich habe leider wenig Kontakt bis gar nicht. Und mal schauen, wie es sich entwickelt. Ich bin gespannt. Vielleicht passiert was.
Okay.
Ja.
Ja, ist doch. Freust du dich ein bisschen?
Man wird alt.
Opa zu werden.
Sorry, Alter, du 71er Jahrgang, du. Ich werde ja vor dir jetzt noch. Ich habe ja am 10. August Geburtstag, wie du weißt. Das merken sich jetzt übrigens auch. Du hast am 3. Dezember Geburtstag.
Das ist vollkommen wichtig.
Genau, das merken sich jetzt auch hier die Hörer, dass sie dir dann gratulieren können.
Du stehst bei mir drin hier. Ich darf es dir zeigen, Gregor Gebhardt. Bam, bam, bam. Am 10. August. Ein Samstag diesmal. Kannst du eine schöne Party machen.
Dann vielleicht sollte ich wirklich was machen. Ich bin am Überlegen, wir haben gerade so ein bisschen, viele Freunde von uns sind jetzt irgendwie wieder Marbella, haben die auf dem Schirm.
Okay, war ich noch nie.
Da solltest du mal hin, da gibt es gute Golfplätze. Es soll ist super richtig sein, hab ich gehört, schön warm.
Ja.
Ja. Und du bist auch ratzfatz da.
Ja. Wo fliegst du hin da?
Malaga.
Ja.
Genau.
Und dann mit dem Auto. Gemacht.
Ich muss jetzt einfach mal schauen. Aber wusste ich gar nicht, dass es ein Samstag ist. Wenn es ein Samstag ist, vielleicht mache ich wirklich mal was. Aber so ein 53er ist natürlich auch jetzt nicht so die geile Partyrakete.
Ja, ist doch egal.
Mal gucken,
je nachdem, wie es läuft, wie man.
Aber was du dir auf jeden Fall merken kannst, 21. Dezember.
Ja.
Da machen wir hier in Kitzbühel eine richtig geile Gala.
Okay. Trage ich mir gleich mal ein. Was habt ihr da vor?
Das erzähle ich dir dann mal in Ruhe. Auf jeden Fall, es wird eine geile Gala. 200 Leute mit Rang und Namen. Wow. Und auch megamäßigen Music Act und alles, was man so braucht. Und genau, okay. Aber das wäre doch mal was.
Ist auch ein Samstag, wie ich gerade sehe. Und ist hiermit schon eingetragen.
Das ist der letzte Samstag vor Weihnachten. Weißt du, da sind sie alle schon hier.
Yeah.
Und haben alle noch vielleicht ein bisschen Langeweile und sagen, ach Mensch, ganz cool, dann bevor Weihnachten machen wir noch mal kurz einmal den Smoking.
Okay. Kannst du schon was dazu erzählen? Wo, warum, welches Umfeld?
Ja, also wir wollen es im Gran Tirolia machen. Und es soll sein, ich bin relativ engagiert bei mir im Montessori Kinderhaus hier in St. Johann. Meine Tochter ist da auch und ich finde es super und bin generell ein großer Freund von Montessori Pädagogik. Und wir wollen dort Geld einsammeln bei dieser Gala. Das soll so eine Charity-Gala auch werden.
Okay.
Wir machen das zusammen mit Kinderlachen und mit The Grow. Und genau, weil wir halt einfach gerade festgestellt haben, dass wir viele Kinder haben, die auch gern zu uns kommen möchten. Aber das ist natürlich eine private Initiative. Das kostet Geld und einige scheitert es manchmal am Geld. Und ich möchte nicht, dass Bildung an dem Thema Geld scheitert. Und darum möchten wir bei so einer Gala Geld einsammeln, damit wir Familien unterstützen können, die ihr Kind gerne in die Montessori-Pädagogik geben möchten, aber nicht genügend Geld haben monatlich.
Verstehe, gute Sache.
Und das ist so ein bisschen unser Ansatz.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, läuft. Also
wann machst du denn die Gregor, ist notiert, wann machst du denn die Gregor-Gebhardt-Stiftung?
Das kommt früher, als du denkst, dass ich ja alles mal rausbekomme aus dem ganzen Zirkus.
Aber erzähl mal nochmal von deinem Buch, bitte. Wann kommt's?
Ich habe großes Glück gehabt. Ich habe bei der letzten Dubai-Reise, die ich hatte, den Inhaber des Glockenbach Verlags kennengelernt, den Gerd. Und habe gesagt, Mensch, Gerd, du, ich habe hier ein Buch, ich will, dass das jetzt rauskommt und du bist Verleger, wie kann sowas funktionieren und ich bin davon ja ausgegangen, dass ich es alleine mache, irgendwann mal so als Herzensprojekt. Und da hat er gesagt, du pass auf, magst du mir das mal schicken? Und dann hatte ich früher immer den Fehler gemacht und habe eigentlich so eine Art Exposé verschickt. Und er so, du, ich lese mir sowas nicht durch, schick mir das Buch und dann schaue ich mal rein. Und dann habe ich ihm das ganze Skript geschickt. Er hat sich's durchgelesen, hat gesagt, Gregor, das ist richtig, richtig cool. Lass uns das machen. Wir als Glockenbach Verlag verlegen dieses Buch. Genau. Jetzt sind wir gerade Abstimmung, Cover und noch so ein bisschen Feintuning und noch ein bisschen Zeiten. Und jetzt ist es irgendwie das vierte Mal im Lektorat. Und ja, also es geht los.
Und wie heißt es?
Mein stinknormales, legendäres Leben.
Ah, okay. Wir verlegen Ihr Buch Glockenbach Verlag. Ich sehe es gerade hier, okay.
Guckst du gerade rein, oder?
Ja, aus München, Müllerstraße, okay. Ja, mega, großartig.
Genau. Also genau. Und du kommst natürlich drin vor, ist ja klar.
Ja, hoffentlich.
Als Urvater der ganzen Sache. Und ich halte dich auf dem Laufenden, wenn es fertig ist.
Schick mir bitte eins, da habe ich großes Interesse dran.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz groß.
So, pass auf, jetzt sind wir nämlich auch schon langsam Richtung Ende. Was noch das Allerwichtigste jetzt für unsere Playlist, wir haben eine Real Hope Talk Playlist, ja. Da musst du mir jetzt dein Lieblingslied reinknallen.
Ach du Scheiße.
Siehst du?
Schön Zeit erwischt. Aber doch bitte nicht singen, oder?
Nein, nee. Du sagst es mir nur, was ich in die Playlist reinsetzen soll.
Ah, okay, ich verstehe.
Wenn du willst, kannst doch singen, Schaumi, mein Freund.
Nee, lieber nicht. Oh mein Gott. Ja, ich bin gerade sehr auf Raff Camora. Liebe Grüße.
Raff Camora.
Ja,
und das ist deutsch.
Erfolgreichste Rapper europaweit mittlerweile. Raff Camora, liebe Grüße. Der wohnt in Wien, also auch Österreicher.
Ja.
Gigantischer Rapper. Macht hier mit Bones MC und 187 Straßenbande. Und der hat so eine Mischung aus Gangster-Rap und Sinti-Pop. Also Raff Camora, liebe Grüße, ist auch einer seiner größten Hits. Gerne mit in die Playlists. Einige Leute werden es kennen.
Apropos Musik nochmal ganz schnell. Du weißt ja, unser Kumpel, den ich dir vorgestellt habe, Pierre Ferdinand, Les Charmeurs.
Großartig, so großartig. Ich habe mich gerade per LinkedIn mit ihm vernetzt und habe ihm nochmal Liebe und Grüße, im wahrsten Sinne des Wortes, geschickt, dass ich mit dir auf dem Konzert war. Es war so geil und ich höre es mir immer wieder. Warst du
jetzt auch da?
Nee. Ich war ja einmal mit dir, das war so gigantisch und ich höre mir immer mal wieder auf so abendlichen Spaziergängen dann gerne auch schon mal mit einem Glas Wein oder zwei diese Sachen an.
Ich habe Alain Delon gesehen.
Ich habe Alain Delon gesehen oder Depardieu. Es ist so herrlich. Gérard Depardieu,
also
ich habe Alain Delon gesehen. Großartig.
Eins wirklich der lustigsten Lieder finde ich auch Austern.
Ja, finde ich auch.
Austern
ist also mit Party in Paris finde ich auch so großartig.
Ich habe ja, auch da das Lustige, weißt du, ich hab Henrik auch kennengelernt vor da war er irgendwie 24 Jahre alt, als ich ihn kennengelernt habe.
Ja. Pierre Ferdinand, Elie Chameau, ich habe Ballone. Ganz Paris ist eine Disco, ist auch richtig geil.
Aber hör dir bitte jetzt, du hörst dir jetzt Austern an.
Ja, mache ich jetzt gleich im Anschluss. Ich habe es jetzt schon offen hier.
Please.
Ja, Austern.
Please.
Ja, großartig.
Schau mir, ich wünsche dir jetzt schon mal eine schöne Woche.
Ja,
und ich freue mich, dass wir endlich gequatscht haben und hoffe auch, dass wir uns ganz bald sehen. Und wie gesagt, meine Einladung hier nach Kitzbühel, du bist immer herzlich willkommen. Mein Gästezimmer ist dir sicher.
Großartig, wird in diesem Sommer definitiv passieren, hiermit versprochen. Hat mich auch sehr gefreut, dich wiederzusehen und wieder zu hören vor allen Dingen. Und bin gespannt auf den Podcast. Große Sache, tolle Idee. Sag mir nochmal ich freue mich auf dein Buch. Eine Sache noch zum Abschluss. Auch da setzt du ja Dinge um, medial, Buch, Podcast, immer kommunikativ, viel Netzwerk. Wie kamst du auf die Idee? Und was ist der Ansatz? Welche Leute pickst du dir raus, mit denen du sprichst? Erzähl mir mal.
Also kann ich schnell Kern erzählen. Also du weißt ja, ich Löwe, Profilneurotiker.
Als Profilneurotiker
braucht man einen Podcast,
Plattform-Kanäle.
Nein, ich quatsch einfach wahnsinnig gerne. Ich denke, ich habe ein ganz lustiges Netzwerk. Ich kenne viele lustige Leute und darum hat es ja auch eigentlich nicht wirklich jetzt Sinn. Also es ist jetzt kein roter Faden oder dass da eine Redaktion dran sitzt und irgendwas weiß, sondern ich lasse mich hier treiben. Ich fühle mich wohl, wenn man sich lustig unterhält, wenn man sich über normale Themen unterhält. Und da habe ich ein ganz lustiges Netzwerk, wie gesagt, und guck halt einfach, dass ich die Leute einlade. Und das ist auch wirklich von bis. Also ich hatte meine Schönheitschirurgin dabei, die mir die Augen operiert hatte. Ich hatte Pierre oder Henrik dabei. Ich hatte vom Netzwerk den Bernhard Schindler dabei, also wirklich von bis, die Kirsten Hansa hatte ich dabei als Star-Astrologin, weißt du, also ich gucke einfach, wer könnte da reinpassen. Das Letzte, was ich übrigens dabei hatte, auch sehr cool, müsstest du kennen, Sascha Dreger und Manu Lubowski.
Ja, Manu Lubowski ist mir noch absolut ein Begriff.
Genau, genau.
Manu Lubowski, sehr gut aussehender Schauspieler, ne?
Genau, und so. Und die beiden kenne ich auch seit über 20 Jahren, beziehungsweise den Sascha kenne ich jetzt seit fast 50 Jahren, weil der nämlich mein Nachbar war, als ich geboren bin. Und die beiden sprechen seit über 30 Jahren TKKG.
Ach, okay, cool. So,
und das
die haben wir damals noch als Kassette reingeschoben.
Ja, voll. Rekorder, ne? Voll. Und er war damals Tarzan und jetzt heißt er Tim.
Wahnsinn, und dabei sind wir eingeschlafen.
Ja. Und das sind so Leute, die ich halt gern einlade. Also du musst wirklich mal reinhören, wenn du möchtest. Du siehst es ja, Real Hope Talk auf allen Kanälen, wo man das findet.
Ja, ja, ja.
Wir haben jetzt hier auch schon wieder irgendwie 5 vorproduziert. Also Sabi hält dich auf dem Laufenden, wann deiner dann kommt.
Sehr gern.
Und dann kannst du ihn ja auch gern noch ein bisschen pushen.
Freue ich mich, machen wir so.
Schau mir, mein Kumpel. Schönen Montag und schönen Wochenstart.